warum wir beim Thema Ernährung viel weniger wissen, als wir denken und wie euer individueller Stoffwechsel ein besserer Ratgeber ist als die meisten Pauschalempfehlungen. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt und dem Thema Ernährung, speziell dem Aspekt der Personalisierung in den Ernährungswissenschaften. Das ist aus meiner Sicht ein Randgebiet, über das man viel mehr sprechen dürfte. Und insgesamt ist es beim Thema Ernährung so, dass es sehr leidenschaftlich natürlich diskutiert wird. Also Menschen haben da, wenn sie da Ratgeber oder Experte sind oder sich zumindest selber so einschätzen, oft ein sehr hohes Sendungsbewusstsein und bestimmte Überzeugungen, die sie eben ja engagiert vertreten. Und gleichzeitig ist es aus meiner Sicht so, dass es wahrscheinlich kein Gebiet im Bereich der Lebensstilinterventionen gibt, wo wir eine größere Diskrepanz haben zwischen der Gewissheit, mit der bestimmte Experten da auftreten, und der tatsächlichen Datenlage, also dem, was wir wirklich wissen, wenn wir uns die Studien genau angucken. Und heute werde ich zwei Studien, die ich ganz wunderbar, großartig, inspirierend finde, weil sie eben diesen Punkt irgendwie verdeutlichen. Zum einen, dass wir gar nicht so viel wissen und zum einen, dass eine Personalisierung oder auf der anderen Seite dann Pauschalempfehlungen eigentlich oft ziemlich unfundiert sind, irgendwie untermauern. Und das möchte ich einbetten und euch so ein paar Orientierungspunkte dafür geben, was dann am Ende wirklich zählt. Wenn man jetzt im ersten Schritt überlegt, warum ist denn Ernährung überhaupt so schwer zu erforschen, dann ist es eben anders als bei Medikamenten in den Ernährungswissenschaften so, dass es total schwierig ist, das zu standardisieren. Bei Medikamenten, Trials, Interventionsstudien, wo man zum Beispiel Blutdruckmedikamente untersucht, da haben wir genau definierte Moleküle. Und die kann man dann in einer bestimmten Art dosieren und dann irgendeinen P-Wert errechnen. Und dann freuen sich die Statistiker und irgendwie auch die Kliniker, wenn das Ergebnis am Ende klinisch relevant ist. Aber bei Lebensmitteln ist es viel schwieriger. Da haben wir oft einfach Beobachtungsstudien. Das heißt, wir legen Leuten so Ernährungssurveys hin, wo die dann irgendwie draufschreiben, was sie die letzten Tage gegessen haben. Und dann korreliert man das. Aber man hat keine kontrollierten Interventionsstudien oder nur solche, die sehr kurz gehen, über wenige Wochen. Und deswegen ist eben die Variabilität in der Zusammensetzung von Lebensmitteln und dann auch die individuellen Essgewohnheiten, das sind Punkte, die die Durchführung von gut gemachten, methodisch hochwertigen Interventionsstudien in den Ernährungswissenschaften eigentlich verunmöglichen. Und das macht dann, ja, dass das Datenfundament haben, das wir haben, ganz schön löchrig ist. Und eine Studie, die das aus meiner Sicht so wunderschön offenlegt, das ist die von Ioannidis. John Ioannidis, das ist einer der ja, besten, bekanntesten, etabliertesten, renommiertesten Epidemiologen. Und der hat 2012 die Cookbook-Study, so wird sie dann oft genannt, veröffentlicht. Das ist eine systematische Meta-Analyse und da haben die aus dem Boston Cookbook 50 gängige Lebensmittel einfach ja, rausgepickt und dann geguckt, was gibt es denn für Daten zu Krebsrisiken? Also zu welchen Nahrungsmitteln haben wir da eine Assoziation? Und das Ergebnis war, dass man für 80% dieser 50 Lebensmitteln, da hat man Studien gefunden, die entweder ein erhöhtes oder auch ein verringertes Krebsrisiko nahegelegt haben. Und der Witz war dann, dass viele dieser Studien, wenn man dann genauer hingeguckt hat oder das eben in dieser Meta-Analyse zusammengerechnet hat, dass diese Effekte sich eigentlich aufgehoben haben, also dann statistisch nicht mehr signifikant waren. Das heißt, in den Einzelstudien, die Forscher da untersucht haben oder angeguckt, da hat man gesehen, aha, da sieht man dann für Blaukraut ein erhöhtes Krebsrisiko und in der anderen Studie ein erniedrigtes Krebsrisiko. Und für Eier sieht man hier in der einen Studie ein erhöhtes Risiko und für andere ein erniedrigtes. Und wenn man es dann aber irgendwie zusammenrechnet, naja, dann gab es irgendwie keinen Unterschied mehr. Das heißt, unterm Strich hat die Studie verdeutlicht, dass es da widersprüchliche und am Ende dann wenig belastbare Korrelationen in Bezug auf Krebsrisiko gibt und ja, deutet dadurch an, dass viele Ernährungsempfehlungen eben in Bezug auf bestimmte Risikoerhöhungen oder Reduktionen eigentlich wenig belastbar sind. Und das finde ich eigentlich auch ganz naheliegend, weil ich mir denke, evolutionsbiologisch ist unser Körper doch darauf ausgelegt, Schwankungen in der Nahrungsaufnahme jeder Art irgendwie auszugleichen. Also da sind wir irgendwie gut drin geworden, auch mal Nahrungsengpässe auszugleichen, zu kompensieren oder damit zu überleben. Wir haben gelernt, einfach das, was uns auf dem Teller landet, eben gut zu verstoffwechseln und da möglichst gesund zu bleiben. Und wenn man dann jetzt heute in unsere Welt der Selbstoptimierer und auch der etipetite Präventionsmedizin, die ich auf eine Art euch anbiete, guckt, dann haben wir halt den Luxus, dass wir uns mit so klein fitzeligen Sachen beschäftigen können, die aber, wenn man dann eben ganz ehrlich ist, zumindest in Bezug auf die Ernährung, oft nur so marginale Effekte haben, dass man sie eigentlich vernachlässigen darf. Aus meiner Sicht sind die wirklich wichtigen Punkte, wenn man über Ernährung spricht und jetzt auch nur über die diätische Restriktion. Ist es die Energiezufuhr oder die Energiebalance überhaupt? Also verbrauche ich so viel Kilokalorien, wie ich zu mir nehme, oder habe ich da eine Diskrepanz in die eine oder andere Richtung? Meistens ist es die eine eben, dass wir zu viel essen oder mehr essen, als wir eigentlich bräuchten, um das über Alltagsbewegung und unseren Grundumsatz vor allen Dingen eben wieder zu verbrennen. Der zweite Punkt, das wären die Proteine, die Eiweiße. Wie viel nehmen wir da zu uns? Haben wir da eine adäquate Versorgung, um Strukturerhalt im Organismus zu ermöglichen, Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten? Und dann gewisse essentielle Mikronährstoffe. Also haben wir eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D, Magnesium, Selen, was es da alles gibt. Und alles darüber hinaus, das ist aus meiner Sicht oft dann so vierte, fünfte, sechste Ordnung irgendwie an Organisationsebenen, über die man sich dann auch Gedanken machen kann, aber die eigentlich in der echten Welt kaum eine Relevanz haben. Was ich auch interessant finde, ist, dass wir, wenn wir über Ernährung sprechen, eigentlich immer über diese diätische Restriktion sprechen. Also was soll auf dem Teller? Die Veganer sagen eben nur pflanzliche Produkte, die Keto-Leute sagen keine Kohlenhydrate und so weiter. Da hat dann jeder irgendwie so seinen Dogmatismus, dem er hinterherläuft, wenn er da so ein Sendungsbewusstsein hat und für irgendeine Ernährungsform eintritt. Aber es wird relativ wenig eben darüber gesprochen, was zum Beispiel dezidiert auf den Teller drauf soll. Die Eiweiße, die Proteine habe ich erwähnt, aber ich kenne jetzt auch nicht so viele Ernährungsexperten oder Leute, die da groß ihren Mund zu aufmachen, die irgendwie über Ballaststoffe sprechen und sagen, hey, guckt mal, dass das auf jeden Fall in adäquatem Maß auf eurem Teller drauf liegt. Und eine weitere Säule wäre das Setting oder die Kultur, in der wir essen. Also ich habe ein Erasmus-Semester in Italien gemacht und das war wirklich interessant zu sehen, wie da auch in so einem Studentenwohnheim wirklich jedes Abendessen zelebriert wurde und es mehrere Gänge gab und das Klischee, dass die Südländer, die Italiener, eben so eine ganz andere Essenskultur haben. Das hat sich da total bewahrheitet. Also da würden wenige Italiener, glaube ich, auf die Idee kommen, sich so auf dem Nachhauseweg noch ein Stück Pizza im Gehen irgendwie reinzuziehen, sondern das war immer was Zeit bekommen hat, wo der Organismus sich darauf einstellen konnte, wo man gemeinschaftlich gegessen und meistens auch schon gekocht hat. Und genau, das eben so einen viel sozialeren und ausgeglicheneres Setting hatte, in dem dann gegessen wurde. Und das auch natürlich ein Aspekt einer gesunden Ernährung ist, wo wir Deutschen zumindest nicht so viel drüber sprechen. Und jetzt möchte ich auf eine Art aber trotzdem mit euch über die Diätempfehlung sprechen und da die zweite Studie zitieren, die mir so gut gefällt. Und das ist die von Cevi aus 2015. Da haben die 800 Probanden hergenommen und haben denen unterschiedliche Sachen zu essen gegeben und haben dann die Blutzuckerwerte gemessen. Und jetzt sind Blutzuckerwerte natürlich nur ein Biomarker, auf den man achten kann, wenn man über Ernährung spricht, aber ein relativ wichtiger. Und das Interessante ist, dass die Forscher in dieser Studie nachweisen oder einfach zeigen konnten, dass der Glukoseanstieg, die Glukoseregulation oder Reaktion auf gleiche Mahlzeiten total unterschiedlich zwischen den Menschen ist. Und das ist ja auch naheliegend. Also wir haben alle unterschiedliche Enzymaktivitäten, Insulinempfindlichkeiten, Tagesformen, haben schon vielleicht trainiert an dem Tag oder noch nicht, hatten davor ein längeres Fastenfenster oder nicht. Wir haben unterschiedliche Mikrobiomzusammensetzungen, Körperkompositionen. Also wir sind so unterschiedlich, dass es naheliegend ist, dass wenn man dann dem einen Probanden eine Banane gibt, dass der anders darauf reagiert, also zum Beispiel mit einem starken Blutzuckeranstieg, und der Proband B kaum, obwohl eigentlich der der Kohlenhydratgehalt, der kalorische Brennwert identisch ist. Und das aber gleichzeitig der Proband B, zum Beispiel auf einen Cookie, einen Keks, wo man denken würde, naja, da hat doch jeder einen starken Blutzuckeranstieg, vielleicht gar nicht reagiert hat oder nur marginal. Und andersrum eben die Person A dann auch wieder anders. Also ich lade euch ein, in die Studie einfach mal reinzugucken. Das ist eine Open Access Studie, die ich auch in den Shownotes gerne verlinke. Ihr müsst den Text gar nicht unbedingt lesen. Ihr könnt einfach um diesen Punkt, den ich jetzt hier versuche zu erklären, auf die Grafiken mal gucken. Da hat man das schön gegenübergestellt und sieht dann die Glukosekurven der einzelnen Probanden oder eben dort, wo das so divergiert, ja, wo man widersprüchlich und kontraintuitiv sieht, ha, interessant, also wir haben gleiche Nahrungsmittel, gleiche Kohlenhydrateinheiten und dann reagieren aber die Probanden so unterschiedlich mit ihrer Blutzuckerkurve. Und auch hier würde ich wieder einen Blick auf die Evolutionsbiologie legen, die in dem Sinn selten ein gutes Argument für irgendein Dogma oder eine Idee ist, aber die, wenn sie im Einklang mit Forschungsdaten ist, aus meiner Sicht schon so, ja, irgendwie das untermauert oder dann eine Plausibilität herstellt. Weil dass ich als jemand, der irgendwie auf dem bayerischen Kaff groß geworden ist und meine Vorfahren zum Großteil irgendwelche Bauern waren, die da Kartoffeln angebaut haben, dass ich dann zum Beispiel Kartoffeln auch gut verstoffwechsel und mein Körper da die Energie gut rauszieht und das irgendwie gut managen kann, diese Nahrungsmittelenergie aus Kartoffeln, das ist irgendwie naheliegend. Und dass ich vielleicht aber Reis oder andere Kohlenhydrate da weniger gut equipped bin, um die zu verstoffwechseln und aber eine Freundin von mir, die chinesische Vorfahren hat, das wiederum sehr gut kann, aber mit den Kartoffeln so ein bisschen Mühe hat, beziehungsweise hier unsere Blutzuckerkurven eben ein bisschen kontraintuitiv, abweichend, konträr zueinander aussehen würden, wenn man das genau misst. Das ist ja irgendwie jetzt nicht total fernliegend, sondern im Gegenteil naheliegend und damit im Einklang mit dem, was die Forschergruppe da um CEWI in 2015 darstellen konnte. Und das ist letztlich der Link zu einer der Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehen möchte oder euch anbieten, dass so extreme Diäten, also vegan, Carnivore, Keto, weiß der Geier was, dass die oft eben mit einem hohen Sendungsbewusstsein von den Leuten, die gute Erfahrungen damit gemacht haben, vertreten werden, aber die für euch überhaupt nicht funktionieren müssen. Die können funktionieren und ihr dürft die gerne ausprobieren. Aber ich glaube, alles, was so extrem ist, wo man dann sehr restriktive Auflagen hat, was man jetzt darf oder nicht, das ist zum einen langfristig im Alltag oft nicht tragfähig und das funktioniert dann auf die lange Sicht nicht. Und es ist vor allen Dingen fragwürdig, ob es überhaupt irgendwas bringt oder in eurem Sinn ist, wenn ihr euch derart streng einstellt und da genauso extreme Diäten verfolgt. Also ich würde wie so oft den Schritt zurückgehen, die Kirche mal im Dorf lassen und mich auf die Punkte, die ich eingangs erwähnt hatte, also habe ich überhaupt eine Energiebalance, verbrenne ich das, was ich esse wieder, bin ich irgendwie normalgewichtig, habe ich einen adäquaten Proteingehalt in meiner Ernährung und sind die wichtigsten Mikronährstoffe gedeckt mit meiner Ernährung. Das sind irgendwie die wirklich wichtigen Fragen. Wenn man das geklärt hat, dann kann man sich um Setting, um die Art, wie wir essen, wie wir gemeinschaftlich essen, Gedanken machen. Und das ist dann irgendwie schon das Allerwichtigste. Ja, alles, was danach kommt, das ist aus meiner Sicht dann wie die Kür. Das will ich auch nicht jetzt irrelevant darstellen oder schlechter reden, als es ist. Man darf sich damit beschäftigen. Ja, wenn man eben die Basis, das Fundament nicht sortiert hat und sich dann direkt in irgendwelche kleinfitzligen Protokolle oder sehr restriktiven Ernährungsformen reinfuchst und da ganz viel Energie und Zeit und Aufwand reinsteckt, um sich mit irgendwelchen theoretischen Grundlagen zu beschäftigen und dann im Alltag auch so viel Headspace, so viel Aufmerksamkeit dafür verwendet wird, dann ist es mehr Hobby und weniger wirklich eine gesunde Ernährung. Und mit diesem Gedanken wünsche ich euch jetzt eine gute Woche. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und guten Appetit bei eurer nächsten Mahlzeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!